sagt er, وَإِنْ يَمْسَكَ اللَّهُ بِضُرْ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُ وَإِنْ يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ. Wenn Allah dir Unheil widerfahren lässt, so kann es keiner wegnehmen, außer ihm. Und wenn er für dich etwas Gutes will, so kann keiner seine Huld zurückweisen. Dieser Vers ist sehr interessant. Und für diesen Vers finden wir Beispiele im Koran. Und zwar achtet mal auf die Wortwahl, die Allah subhanahu wa ta'ala erwähnt hat. Er sagte, وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرْءٍ, wenn Allah dir Unheil widerfahren lässt und wenn Allah dich mit Unheil berührt, auf Arabisch, und wenn Allah dich mit Unheil berührt, so kann es keiner hinwegnehmen, außer ihm. Dann sagt er über das Gute, und wenn er für dich etwas Gutes will, so kann keiner seine Huld zurückweisen. Was ist der Unterschied? Was für eine andere Wortwahl hat Allah verwendet, als er über das Gute und das Schlechte gesprochen hat? Beim Schlechten hat er es nicht seinem Willen zugeschrieben. Und beim Guten hat Allah subhanahu wa ta'ala es seinem Willen zugeschrieben. Und dies ist so, weil wir Allah subhanahu wa ta'ala das Gute zuschreiben. Und Allah subhanahu wa ta'ala will nichts Schlechtes für jemanden, für niemanden. Sondern Allah subhanahu wa ta'ala will nur Gutes für jemanden, für die Menschen. Und deswegen, als die Djinn gesprochen haben über folgende Sache, und zwar, wir kennen das, liebe Geschwister, schlagen wir mal Surat al-Djinn auf. So, die Djinn sprechen, ja, ihr wisst, Surat al-Djinn ist eine gewaltige Sura, weil die unsere Geschwister von den Djinn viel besser als wir erkannt haben, dass der Koran etwas Gewaltiges ist. Dass der Koran etwas Gewaltiges ist und sie beschreiben die Nacht, in der der Koran herabgesandt worden ist. Sie beschreiben die Nacht, in der der Koran herabgesandt worden ist. Und sie sagen, dass in dieser Nacht etwas ganz Besonderes geschehen ist. Die Nacht plötzlich war voll. Plötzlich sind dort, so viele Sternschnuppen gewesen, die jeden Djinni, der versucht hat, irgendetwas von den Gesprächen der höchsten Engelschar mitzubekommen, wurden sie mit Sternschnuppen beworfen, wie es immer noch bis jetzt der Fall ist. Aber besonders in der Nacht hatte keiner die Möglichkeit gehabt. Und sie erzählen, was besonders alles Besonderes passiert ist. Und dann sagen sie, nachdem sie diese Veränderung im Himmel wahrgenommen haben, sagen sie über die Erdbewohner, وَأَنَّ لَا نَدْرِي أَشَرٌ أُرِيدَ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا. Und wir wissen doch nicht, ob für diejenigen auf der Erde etwas Schlechtes gewollt wird oder ob ihr Herr sie zur Besonnenheit führen will. Das, was sie gesehen haben, sie wussten, etwas Besonderes passiert in dieser Nacht, Laylat al-Qadr, als der Koran herabgesandt worden ist. Sie wussten, etwas Besonderes wird in dieser Nacht passieren. Die Frage ist nur was? Wird Allah subhanahu wa ta'ala die Menschheit vernichten, weil es gab keinen Propheten und es gab nur Schirk und der Tawhid war fast ausgelöscht. Das Einzige, was übrig geblieben ist, ist die Kaaba und ein paar Menschen, die sich dem Glauben von Ibrahim angehörig gefühlt haben oder seinem Glauben gefolgt sind. Aber die meisten Menschen waren im Irrtum. Die meisten Menschen waren im Irrtum. Die Schriften Allahs wurden schon vorher verfälscht und es war keine Rechtleitung da, fast keine Rechtleitung da. Aber es könnte genauso gut sein, dass Allah subhanahu wa ta'ala das Gutes für die Menschen will. Und deswegen sagten die Djinn, und wir wissen doch nicht, ob für diejenigen auf der Erde Schlechtes gewollt wird, das ist passiv. Oder ob ihr Herr für sie Besonnenheit will. Oder ob ihr Herr sie zur Besonnenheit führen will. Was ist der Unterschied wieder? Als die Djinn gesprochen haben, darüber etwas Schlechtes für die Menschen geschieht, haben sie nicht gesagt, wir wissen nicht, ob Allah etwas Schlechtes für sie will. Sie wissen, Allah will nichts für sie Schlechtes. Aber sie haben gesagt, es kann sein, dass für sie etwas Schlechtes gewollt wird. Und als sie gesprochen haben über das Gute, haben sie gesagt, oder es kann sein, dass Allah für sie etwas Gutes will, Rechtleitung will, Besonnenheit will, Rashad. Und so war es auch, und sie haben sich nicht geirrt, aber das gehört zum Anstand zu Allah, subhanahu wa ta'ala, dass wenn wir etwas Schlechtes passiert, schreiben wir es uns selbst zu und nicht Allah subhanahu wa ta'ala, denn Allah hat es im Koran fest klar gemacht, dass alles, was uns an Schlechtem trifft, ist aufgrund dessen, was unsere eigenen Hände erworben haben. Und wenn Allah subhanahu wa ta'ala will, das uns Unheil berührt. Denn so hat es gesagt, وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ. Und wenn Allah dich mit Schaden berühren will. Wenn Allah subhanahu wa ta'ala das will, dann will er das, weil dahinter etwas Besseres steckt als das. Und zwar lesen wir nämlich dazu, Surat al-Anfal hat Allah subhanahu wa ta'ala uns ganz klar gemacht, dass nicht jede Fitna, nicht jede Versuchung, nicht jede Prüfung, die es in diesem Leben gibt, trifft nur diejenigen, die etwas Schlechtes tun. Überhaupt nicht. Er sagt subhanahu wa ta'ala, وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً. Allah subhanahu wa ta'ala sagte, und hütet euch vor einer Versuchung, einer Fitna, einer Versuchung. Das ist eine Versuchung, ist etwas, was dich vom Iman zum Kufr bringen kann. Und hütet euch vor einer Versuchung, die nicht nur besonders diejenigen von euch treffen wird, die Unrecht taten. Und hütet euch vor einer Versuchung, die nicht nur besonders diejenigen von euch treffen wird, die Unrecht taten. Klammer auf, sondern es wird auch diejenigen treffen, die gerechtigt, die etwas Gutes getan haben. Trotzdem wird sie die Versuchung treffen. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagte und machte uns klar, dass wenn Allah aber etwas entschieden hat, dann kann es niemand verweigern. فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ. Wenn Allah etwas Gutes will für die Menschen, niemand kann es wegnehmen. Und wenn Allah subhanahu wa ta'ala etwas Schlechtes will, oder etwas Schlechtes, jemanden etwas Schlechtes berühren möchte, oder so müssen wir es ausdrücken, weil so hat Allah es im Koran erwähnt, dann kann auch niemand etwas dagegen tun. Und deswegen sagte der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, in dem berühmten Dua, Allahumma, wa Allah, la mani'a lima a'tayt. Wenn du etwas geben willst, gibt es niemanden, der es zurückhalten könnte. Wa la mu'tiya lima mana't. Und wenn du etwas verweigern willst, du könntest niemanden geben, der dir etwas trotzdem geben, der etwas trotzdem geben würde, gegen deinen Willen also. Und Allah sagte subhanahu wa ta'ala, يُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ. Er trifft damit, wen er will, mit dem Guten, mit dem Schlechten, trifft er, wen er will. Die Frage ist, Allah subhanahu wa ta'ala, macht er, was er will, wie er will? Also, nochmal, haben wir gesagt, dass Allah subhanahu wa ta'ala mit den guten und schlechten Dingen trifft, wen er will, aber ja. Was denn? Hört man mich jetzt? Hört man nachher? Ja, so hört man, wenn ich so rede. Also, wir wissen, dass Allah subhanahu wa ta'ala, wenn er etwas Gutes jemandem gibt oder etwas Schlechtes, ja, weil Allah subhanahu wa ta'ala ist der Schöpfer von Guten und Schlechten. Manche Leute haben Angst, das zu sagen, obwohl wir alle قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ مِنْ شَرْفِ مَا خَلَقِ auswendig können. Ich suche Zuflucht bei Allah vor dem Herrn der Morgendämmerung, مِنْ شَرْفِ مَا خَلَقِ vor dem Übel, das er erschaffen hat. Also Allah subhanahu wa ta'ala ist der Schöpfer vom Guten und vom Schlechten. Nur, Allah subhanahu wa ta'ala, wenn er etwas jemandem gibt, dann gibt er einem die Sache aus Weisheit und nicht aus Unweisheit, oder wie man es auch nennen möchte. Und zwar sagte Allah im Koran, وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا. Und ihr wollt nicht, es sei denn Allah will. Wahrlich, Allah ist allwissend und allweise. Gut. Jetzt ein großer Nutzen für diejenigen, die anwesend sind heute. Und zwar sagt Allah subhanahu wa ta'ala, وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. Und Allah ist der, so wird es übersetzt, der Allvergebende und der Barmherzige. Und dieses Wort auf Arabisch, Al-Ghafur, hat eine Bedeutung. Und Al-Rahim, der Barmherzige, hat eine Bedeutung. Und es handelt sich ja um zwei Eigenschaften Allahs. Und zwar Al-Ghafur, sagen die Sprachwissenschaftler, kommt von einem Wort, Al-Maghfar, und zwar das bei einer Pfeilspitze, womit man die Pfeilspitze bedeckt, sodass sie niemandem Schaden zufügen kann. Weil jemand, der mit Pfeilspitzen rumläuft, ja, der wird irgendeine Hülle drauf tun auf die Köpfe, und diese Sache bezeichnet als der Maghfar. So. Und also ist das eine Sache, die bedeckt. Und wir sagen, Astaghfirullah. Astaghfirullah. Oder Rabbighfirli. Das heißt, mein Herr vergibt mir. Oder ich bitte Allah um Vergebung. Okay? Das ist kein Problem. Aber was bedeutet es in Wirklichkeit? Es bedeutet etwas Gewaltiges. Es bedeutet nicht nur Allah vergibt mir, sondern es bedeutet Allah, verdecke mir diese Sünde. Denn stellt euch mal vor, am Tag der Auferstehung, liebe Geschwister,
du hast den Muslimen etwas gestohlen. Und Allah subhanahu wa ta'ala stellt dich bloß vor allen Muslimen. Vor allen Muslimen. Du hast etwas geklaut, was den Muslimen alle gehört hat. Zum Beispiel, ein Überlieferer hat damals mal einen Hadith absichtlich falsch weitergegeben. Oder einen Hadith geheim gehalten oder so etwas. Dann hat er etwas gestohlen von allen Muslimen. Ja? Und er wird bloßgestellt vor allen Muslimen und jeder versucht sein Recht zu haben und jeder weiß, er ist derjenige, der von uns etwas gestohlen hat oder so weiter und so fort. Das ist eine Bloßstellung, eine Erniedrigung für den Menschen, vor allen Menschen, das kann man sich nicht vorstellen. Am Ende sagt Allah ihm, ich vergebe dir. Okay, das ist gut, wunderbar, natürlich kann glücklich sein. Aber die Erniedrigung hat er gehabt. Ja, vor den Milliarden von Menschen, aber Milliarden von Menschen. Aber Maghfira bedeutet noch, dass Allah es verdeckt. Dass Allah subhanahu wa ta'ala erst gar nicht darüber redet, in Anführungsstrichen. Dass er niemand überhaupt davon Wind bekommt. Dass Allah subhanahu wa ta'ala wird ja mit jedem einzelnen Menschen direkt sprechen, ohne dass zwischen dir und ihm irgendein Vermittler ist. Aber Allah subhanahu wa ta'ala beim Gläubigen wird es ja so sein, Allah spricht mit den Gläubigen und erinnert ihn an die Sünde, die er an dem Tag so und so begangen hat, um so und so viel Uhr, und an die Sünde, die er am Tag so und so begangen hat, so und so viel Uhr, und so weiter und so fort. Und jedes Mal fragt Allah subhanahu wa ta'ala ihn, hast du irgendein Argument, warum du die Sünde begangen hast, und wird sagen, nein, und so weiter und so fort. Und dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala auch, am Ende hat etwa einer meiner Schreiber, die Engel, die aufgeschrieben haben, dich ungerecht behandelt, und er wird sagen, nein, und so weiter und so fort. Aber Allah subhanahu wa ta'ala sagt am Ende dann zum gläubigen Mensch, im Diesseits habe ich dich schon nicht bloßgestellt, dann werde ich dich heute auch nicht bloßstellen, ich werde die Sünde dir verdecken, werde dir vergeben, sodass überhaupt niemand davon Wind bekommt und geh ins Paradies ein. Und möge Allah uns zu diesen Menschen ebenfalls machen. Das war Al-Ghafur und Al-Rahim ist das Wort, was wir bezeichnen, der Al-Abama oder der Barmherzige. Und für uns, Ahl Sunnah wal Jama'a Sunniten, bedeutet das Wort Ar-Rahim automatisch, wenn wir sagen, Allah ist der Barmherzige, das heißt, dass er sich anderen erbarmt. Das heißt, wir glauben, dass dieses Wort eine Bedeutung hat und dass dieses Wort nicht einfach so dasteht und wir sagen nicht einfach, Allah ist der Barmherzige und das war's, sondern wir sagen, Allah ist der Barmherzige, das bedeutet, dass er sich anderen erbarmt und das bedeutet, dass wir von ihnen seine Barmherzigkeit erbitten sollen, dass wir ihn um Barmherzigkeit erbitten sollen. Ja? Das bedeutet dieses Wort für uns und sollten wir mal über andere Sekten sprechen, die im Laufe der islamischen Geschichte aufgetaucht sind, dann werden wir erwähnen, inshallah, warum das bei anderen anders ist, leider. Aber uns ist das so, alhamdulillah. Der Autor erwähnt dann einen weiteren Vers, und zwar in Surat Al-Ankabut. Al-Ankabut heißt ja die Spinne. Eine Surah, die heißt so. Und zwar im Vers 17 sagt er folgendes. Gewiss, diejenigen, denen ihr anstatt Allahs dient, vermögen euch nicht zu versorgen. Sucht darum bei Allah die Versorgung und dient ihm und dankt ihm. Zu ihm werdet ihr zurückgebracht. Dieser Vers, den Allah erwähnt hat, subhanahu wa ta'ala, macht uns eine Form des Dua noch klarer und verdeutlicht sie noch mehr. Und zwar, dass auch das um Versorgung bitten, Essen, Trinken, Kleidung, alles was Versorgung angeht in diesem Leben, nennt man Rizq. Und Rizq ist eine Sache, die wir bei Allah subhanahu wa ta'ala zu erbeten haben. Und Allah subhanahu wa ta'ala hat uns versprochen, und hier können wir unseren Iman prüfen. Er hat uns versprochen, dass wir, wenn wir Allah fürchten, Allah uns auch genug Versorgung geben wird. Er hat nicht gesagt, er macht dich reich. Er hat nicht gesagt das. Er hat auch nicht gesagt, er wird dich nicht prüfen durch Hunger. Sondern hat unseren Propheten sallallahu auch durch Hunger geprüft. Und hat die Sahaba durch Hunger geprüft. Und er wird die gläubigen Menschen auch weiterhin noch durch Hunger prüfen. Aber das, wenn du Allah subhanahu wa ta'ala fürchtest, wird er dich so versorgen, dass du genug hast, inshallah. Und Klammer auf, Klammer zu, aus diesem Vers entnehmen wir, dass niemand ein Argument hat zu sagen, ich muss bestimmte Arbeit verrichten, die haram ist, um auf Rizq, an Rizq zu kommen. Ja. Wie dem auch sei, Allah subhanahu wa ta'ala hat nämlich gesagt, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهِ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ. Und wer Allah fürchtet, dem macht er einen Ausweg und er wird ihn versorgen, von wannen er nicht damit rechnet. Und er wird ihn sorgen, von wannen er nicht damit rechnet. Und die Dankerweisung, liebe Geschwister, die Allah im Vers erwähnt hat, washkuru lah, und dankt ihm, Dankerweisung wissen wir, weil wir unseren Iman verstanden haben, kann auf eine von drei Arten geschehen. Die Arten sind, wie wir wissen, erstens, wir danken Allah im Herzen, indem wir Gläubige sind und auch wirklich glauben, dass alles Gute von ihm kommt und dass der Rizq von ihm kommt. Zweitens, dass wir das durch die Zunge aussprechen, zum Beispiel dadurch, dass wir, wenn etwas Gutes geschieht, sagen wir Alhamdulillah. Und wenn wir essen, sagen wir Bismillah, weil das ist auch von Allah subhanahu wa ta'ala. Und drittens, indem wir unseren Dank zum Ausdruck bringen durch unsere Taten. Wie kann derjenige, der Wissen hat, seinen Dank zum Ausdruck bringen, indem er sein Wissen umsetzt? Und wie kann jemand seinen Dank zum Ausdruck bringen, wenn er viel Geld hat? Von Allah subhanahu wa ta'ala natürlich, ja. Dann kann er dieses Geld so investieren, wie Allah subhanahu wa ta'ala es liebt. Und Allah subhanahu wa ta'ala erinnert uns, dass all das, was wir erwähnt haben, hat einen Sinn oder den größten Sinn, wenn wir an das Ende glauben, und zwar وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ oder إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ, und zu ihm werdet ihr zurückgebracht werden. Und dieser Vers beinhaltet, dass wir dann auch von Allah subhanahu wa ta'ala zur Rechenschaft gezogen werden für das, was wir tun, für das, was wir nicht tun. Dann erwähnt der Autor einen weiteren Vers, Surat al-Ahqaf. Und zwar sagt er, وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. Allah sagte, wer ist ungerechter oder wer ist abgeirrter? Wer ist abgeirrter vom rechten Weg als jemand, der außer Allah, jemand anderes anruft? Und diese Person, die er neben Allah anruft, erhört sein Gebet nicht bis zum Tag der Auferstehung. Und er hört sein Gebet nicht bis zum Tag der Auferstehung. Und natürlich diese Frage ist eine rhetorische Frage, die nicht beantwortet werden muss, weil die Antwort klar ist. Aber egal wie lange dieser Götzendiener leben würde, Allah subhanahu wa ta'ala würde sein Dua niemals erhören. Die Leute, wenn wir reden über solche Dinge, liebe Geschwister, dann dürfen wir nicht nur von uns selbst ausgehen und denken, bei uns ist das nicht der Fall und weiß nicht was. Sondern es gibt genug Orte auf der Welt, wo das der Fall ist. Im heutigen Irak gibt es einen Mann, Rahimahullah, der gestorben ist, der hieß Abdul Qadir al-Jailani. Ja? Und es gibt auch andere Menschen, wie im Irak wird behauptet, die haben das Grab von al-Hussein, radiallahu anh, dem Enkel des Propheten, sallallahu alaihi wasallam, und so weiter und so fort, und auch noch andere, und ihr glaubt es nicht, aber natürlich glaubt ihr es ja, aber es gibt Leute, die tatsächlich nicht nur beten zu denen, sondern auch Sujud machen, und das hat jeder, der mal gesucht hat, hat das schon selbst schon gesehen, und deswegen ist es eine Sache, die nicht so weit hergeholt ist, ja, das ist nicht weit hergeholt, und wenn wir das lernen, das stärkt unseren Iman, und wenn wir das lernen, lernen wir die Beweise aus dem Koran, und dann können wir auch die Beweise aus dem Koran des Sunna anwenden und den Leuten erklären, denn die Leute wissen das nicht. Beim Haram habe ich immer eine Frau gehört, die hat gesagt, Wannabi. Ja? Eine Ägypterin war das, ja. Die hat geschwört und gesagt, ich schwöre beim Propheten und so weiter und so fort. Und dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala über die auch, warum an Dua'im rafilun. Das heißt, sie sind unachtsam gegenüber das, was sie, über diejenigen, die sie anbeten. Sie kriegen das gar nicht mit. Das ist gemeint. Sie sind nämlich tot. Sie sind tot. Sie kriegen das gar nicht mit. Und Allah hat sie im Plural erwähnt, weil sie viele anbetet. Subhanallah. Dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala etwas Wichtiges als Warnung für sie, وَإِذَا حُشِرَ النَّاسِ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءَ. Wenn die Menschen versammelt werden am Tag, auf der auferstehen werden, dann werden sie für sie Feinde sein. Wer wird für wen Feinde sein? Der Vers kann bedeuten, dass die Götzendiener Feinde sein werden gegenüber den Götzen, und es kann bedeuten, dass die Götzen Feinde sein werden gegenüber den Götzendienern. Und beides ist der Fall. Und das gehört zur gewaltigen Sprache des Koran, dass Allah subhanahu wa ta'ala mit diesen wenigen Worten mehrere Sachen zum Ausdruck bringt. Und dafür ist auch unser Prophet sallallahu alaihi wasallam bekannt in seinen Hadith. Sallallahu alaihi wasallam. Ja. Und dann erwähnt der letzte, ich glaube, die letzte Eier. fast, ja, den letzten Vers erwähnt er noch, der Autor, und zwar Surat al-Naml, sagt der Autor, أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ. Und zwar Surat al-Naml, Vers 62. Oder ist besser, wer den in einer Notlage Befindlichen erhört, wenn er ihn anruft und das Böse hinwegnimmt. Oder ist besser, wer den in einer Notlage Befindlichen erhört, wer ihn, wenn er anruft, das Böse hinwegnimmt. Natürlich geht es hier darum, dass Allah SWT eine rhetorische Frage stellt gegenüber den Mushrikin und sie, wer es ihnen klar machen möchte, warum sie nicht jemand anderes anbeten, so als Allah. Und Allah sagte, wer ist besser, sie oder er selbst? Sie oder Allah SWT. Und Allah erwähnt über sich einige Sachen, unter anderem sagt er, dass er derjenige ist, der diejenigen, die sich in einer Notlage befinden, ihr Gebetgebet erhört. Übrigens, daraus haben die Gelehrten entnommen, dass Allah SWT auch das Gebetgebet eines Kafir erhören kann, durchaus. Denn wenn ein Kafir sich in einer Notlage befindet, und das ist glasklar, steht das zu Surat Yunus, wenn sie sich auf dem Meer befinden, hat Allah uns davon erzählt, wenn sie sich auf dem Meer befinden, und es gibt Wellen, und sie haben Angst, dass sie sterben werden, dann bitten sie nur noch zu Allah, ganz alleine. Auch ein Christ würde niemals auf die Idee kommen, zu Jesus zu beten in dieser Situation. Er würde direkt zu Gott sprechen, weil dies nämlich eine natürliche Veranlagung des Menschen ist, eine Fitra. Und deswegen wird er direkt zu Gott sprechen und niemals zu jemand anderes. Und ebenso die Götzendiener. Sie haben zwar ihre verschiedenen Götter, aber auch bei ihnen gibt es den höchsten Gott. Ja. Auch bei den heutigen Religionen, wie vom Hinduismus wird das ja auch behauptet, obwohl sie wirklich halt nur einen Gott haben, aber sie sagen trotzdem, dass sie viele Götter haben. Und doch, auch dort haben sie den höchsten Gott, und zwar Allah subhanahu wa ta'ala, natürlich, auch wenn sie ihn anders nennen. Diese Hadithe, die der Autor erwähnt hat, dienen der Verdeutlichung. Und dann hat der Autor einen Hadith erwähnt, und zwar der Hadith bei Tabarani. Und zwar ist der Hadith überliefert, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam, dass zur Zeit des Propheten sallallahu alaihi wasallam, gab es einen Heuchler, der den Gläubigen Schaden zugefügt hat. فَقَالَ بَعْضُهُمْ قُومُوا بِنَا نَسْتَغِيثُ بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ هَذَا الْمُنَافِقِ. Sie sagten, einige von den Sahaba sagten unter sich, lasst uns zum Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam gehen und bei ihm Hilfe suchen gegen diesen Heuchler. Und das Wort, was sie verwendet haben, ist Nastarif, Irasa, das, worum es in diesem Kapitel geht, um Hilfe flehen. Und dann sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, innahu la yustaghathu bi, wa innama yustaghathu billah. Um Hilfe darf ich nicht gefleht werden, sondern um Hilfe gefleht, ne? Partizip, passiv, gefleht, ne? Nicht geflohen, ne? Okay. Um Hilfe gefleht werden darf nur Allah subhanahu wa ta'ala. Warum hat der Prophet auch das gesagt? Aus einem von zwei Gründen. Und zwar, entweder, weil es haram ist, jemandem Hilfe zu flehen, außer Allah. Ist die Rache, worum es in dem Kapitel geht. Oder, allgemein, weil das der Fall ist, ja. Oder in diesem speziellen Fall, ist es nicht erlaubt, weil dieser Heuchler, unser Prophet, wie hat er die Heuchler behandelt? Unser Prophet, wie hat er die Heuchler behandelt in seinem Staat? Er hat sie behandelt wie Muslime. Ja, weil sie Heuchler waren, ja. Und Heuchler erkennt sich natürlich an seinen Taten. Aber, solange sich jemand offenkundig zum Islam bekennt und nichts tut, was ganz klar ihn aus dem Islam rauswirft, müssen wir glauben, dass er ein Muslim ist. Deswegen glauben wir von jedem, der die Schahada ausspricht und dazu nicht gezwungen wurde, dass er ein Muslim ist. Ja? Und was er im Herzen trägt und nicht trägt, geht nicht an, wissen wir nicht. Und deswegen, aber unser Prophet sallallahu alaihi wasallam wusste teilweise ganz genau, also weil Allah ihm gesagt hat, wer ein Heuchler ist und wer kein Heuchler ist. Deswegen hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam ja noch vor seinem Tod hat er Hudhaifa radiallahu anhu, hat er ihm ja die Namen der Heuchler mitgeteilt. Ja? Sodass die Muslime danach wussten, wer ein Heuchler ist und wer ein richtiger Munafiq ist, also ob er Muslim ist und wer nicht. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam wusste das auch. Warum hat er sie nicht eliminiert, wie man so schön sagt? Und zwar, weil jedes Mal, wenn man vorhatte, jemanden so umzulegen wie Abdullah ibn Ubay oder ähnliche Heuchler, die es gegeben hat, dann hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt, nein, tut es bitte nicht. Ich will nicht, dass die Leute sagen, Muhammad tötet seine eigenen Freunde. Ja? Warum? Weil die Leute natürlich, die keine Sahabe sind, keine Muslime sind, die glauben doch gar nicht, dass Muhammad sallallahu alaihi wasallam Offenbarung bekommt von Allah. Sie glauben, es ist ein normaler Mensch, der seine Freunde um sich hat, die ihm folgen. Und wenn er jetzt anfängt, jemanden umzubringen, der eigentlich so aussieht, als wäre ein Freund, dann würden sie sich umsprechen, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam seinen eigenen Freund umgebracht hat. Deswegen tretet nicht in den Islam ein, sondern ihr werdet dann umgebracht werden vom Propheten selbst, sallallahu alaihi wasallam. Und deswegen hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesehen, dass die Maslaha, der Vorteil für die islamische Da'wah, ist es, die Heuchler am Leben zu lassen. Das ist besser, als wenn wir die Leute, die in den Islam eintreten wollen, davon abschrecken, dass sie in den Islam eintreten. Und Allah subhanahu wa ta'ala weiß am besten Bescheid. Wa sallallahu wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa iyyakum.